die Presse.
Und wir singen im Atomschutzbunker.
Schon oft wurde in der Vergangenheit das Ende der Menschheit verkündet. Der Krieg in der Ukraine etwa macht vielen wieder Angst, dass eine atomare Eskalation die Menschheit auslöschen könnte. Die KlimaaktivistInnen haben für den Fall, dass wir die Erde selber unbewohnbar machen, eine letzte Generation ausgerufen. Und der neueste Schrei sind Warnungen vor einer künstlichen Superintelligenz, die außer Kontrolle gerät und mit uns kurzen Prozess macht. Wenn wir Endzeit-Szenarien an die Wand malen, dann möglichst spektakulär, fehlt eigentlich nur noch ein Meteoriteneinschlag. Aber vielleicht haben wir auch alle ganz einfach zu viel Hollywood geschaut. Viel wahrscheinlicher ist, dass unsere Spezies sang- und klanglos von der Erde verschwinden wird und das womöglich schon in ein paar hundert Jahren. Willkommen zu einer neuen Folge von Was wichtig ist, dem Podcast der Presse. Mein Name ist David Freudenthaler und wir wagen heute einen demografischen Blick in die Zukunft. Gerade leben so viele Menschen auf der Welt wie noch nie. Und unsere Zahl wird weiter steigen. Das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere: inzwischen gehen die Geburtenraten über den gesamten Globus steil nach unten. Wenn sich der eingeschlagene Trend nicht nur in den westlichen Industriestaaten, sondern auch in Asien oder Afrika, wenn sich dieser Trend also fortsetzt,
dann wären wir im Jahr 2500 bei nur noch 100 Millionen Menschen auf diesem Planeten. Das ist ungefähr die Bevölkerung des heutigen Vietnam.
Das wäre nur noch gut ein Hundertstel der heutigen Bevölkerung und das innerhalb von nur wenigen Generationen. Wenn Sie längerfristig an unserem Planeten interessiert sind, vergessen Sie also die Debatten, ob wir nicht zu viele Menschen auf der Welt sind und ob es genug Essen und andere Ressourcen für alle gibt. Die gibt es tatsächlich, auch wenn die freilich nicht immer gerecht verteilt sind. Über kurz oder lang sollten wir aber darüber reden, was eine schrumpfende Bevölkerung aus der Menschheit macht. Warum wir immer weniger Kinder kriegen, bisher aber nirgends auf der Welt politische Gegenmaßnahmen wirklich geholfen haben. Warum auch große Migrationsbewegungen diese Entwicklung nicht stoppen können und was das für uns als wohlstandsverwöhnte Gesellschaft heißt. Und darüber spreche ich heute mit Karl Gaulhofer, dem Leiter des Pressefeuilleton-Ressorts. Hallo Karl.
Hallo, freut mich.
Karl, wir Menschen werden seit Jahrhunderten immer mehr. Du hast kürzlich einen aufsehenerregenden Essay geschrieben, zumindest hat es bei mir Aufsehen erregt, warum es mit der Menschheit aber schon bald wieder vorbei sein könnte. Darüber würde ich heute gern mit dir diskutieren und nur zur Einordnung gleich am Anfang ein paar Zahlen. Die Bevölkerungszahl steigt seit vielen, vielen Jahren. Zwischen 1950 und 2020 hat sich die Weltbevölkerung nach UN-Daten mehr als verdreifacht. Im November 2022 hat die Weltbevölkerung die 8-Milliarden-Marke überschritten und ich habe gerade die Weltbevölkerungsuhr der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung vor mir. Demnach leben gerade 8.113.088.234.36 Menschen auf der Welt. Jede Sekunde kommen da 3 Menschen dazu. Insgesamt, ich habe mir das ausgerechnet, sind es dann im Jahr gut 80 Millionen Menschen, circa die Bevölkerung von Deutschland. Das klingt jetzt mal nicht unbedingt danach, als würden wir als Spezies so bald aussterben, oder?
Ja, das klingt überraschend. Ich habe mich auch zuerst gewundert, wie ich diese wissenschaftlichen Papers dazu gelesen habe, aber die Demografen sind sich da ziemlich einig, weil es ist einfach eine Fortschreibung von Trends, von Entwicklungen, die sich schon ganz klar anbahnen. Und dahinter steht im Prinzip einfach das exponentielle Wachstum, wie wir es in der Wirtschaft beim Zinseszinsprinzip kennen. Also da sind wir auch total überrascht, wenn wir hören, aha, vor 20, 30 Jahren hat jemand $1.000 investiert und jetzt dieser ungemein reich, einfach aufgrund der Zinseszinsen oder weil die Gewinne reinvestiert wurden und dann geht es sehr stark bergauf. Das Gleiche kennen wir zum Beispiel beim Wirtschaftswachstum, da sagen wir, das kann nicht immer so weitergehen, weil das ja immer auf dem basiert, was dann schon angewachsen ist und dann eben entsprechend exponentiell hinaufgeht. Und bei der Weltbevölkerung ging es eben in längster Zeit überhaupt nicht. Bis vor 200-300 Jahren dümpelte die vor sich hin. Und seit 200-300 Jahren, vor allem in den letzten 100 Jahren, geht es tatsächlich dann exponentiell bergauf. Aber wenn sich da der Trend in die Gegenrichtung dreht, dann kann es auch genauso exponentiell schnell und stark nach unten gehen. Und genau das zeichnet sich ab.
Inwiefern kann man das jetzt schon sagen?
Weil die Geburtenraten, wie wir so volkstümlich sagen, eigentlich müsste man exakter sagen, Fertilitätsraten weltweit zurückgehen. In den Industriestaaten sowieso, da ist es schon überall weit unter dieser magischen und wichtigen Grenze von circa 2 Kindern pro Paar oder 2 Kindern pro Frau, wo die Bevölkerung stabil bleiben würde, aber auch in den sehr bevölkerungsreichen afrikanischen Ländern. Und da braucht man eben nur die bestehenden Entwicklungen fortschreiben, um dann sich auszumalen, wo wir dorthin kommen.
Du sagst, wir sind schon unter diese 2 Kinder pro Frau gekippt. Wann hat sich denn dieses Verhältnis gedreht? Also seit wann sind wir denn da als Weltbevölkerung oder sind wir denn da global unter die 2%-Marke?
Global sind wir es noch nicht. Also da sind wir auf 2,2 laut den Vorjahreszahlen. Aber das wird nur mehr von Afrika gestützt, weil dort liegt es bei 4. Und überall anders kann man sagen, mit ganz wenigen Länderausnahmen, ist es schon deutlich unter 2. Und auch in Afrika, wie gesagt, geht der Trend stark nach unten. Und wenn man sich die Industriestaaten anschaut, wo das am deutlichsten ausgeprägt ist, da geht es hinunter bis Südkorea 0,8 Kinder, also weniger als ein Kind pro Paar oder pro Frau. In Österreich sind es 1,3, in den USA sind es 1,65 und ja, in skandinavischen Ländern auch ungefähr so viel, 1,7. Aber überall in allen Industrie- oder OECD-Staaten schon deutlich unter 2.
Jetzt klingt 1,3 wie in Österreich schon sehr wenig, 0,8, dann in Südkorea, da ist man ja wirklich meilenweit inzwischen entfernt von dieser 2
von der Reproduktion.
Von der Reproduktionsrate, genau. Inwiefern ist das problematisch? Warum sollte man da irgendwie was dagegen tun? Sollte man überhaupt was dagegen tun?
Naja, man sollte schon was dagegen tun, weil letztendlich, wenn wir uns ehrlich sind, geht's uns um uns. Auch wenn wir über die Klimakrise reden oder über das Artensterben, letztendlich wollen wir überleben und gut überleben. Und wenn es auf der Welt zu heiß ist oder wenn viele Arten aussterben, die wir zum Beispiel für die Ernährung direkt oder indirekt brauchen, ist es letztendlich für uns ein Problem. Ja. Und jetzt, wenn man das rein biologisch neutral betrachten würde, könnte man sagen, der Welt, den vielen Arten auf dieser Welt, geht es ganz gut, wenn der Homo sapiens ausstirbt. Aber wenn es uns um uns geht und es geht uns tatsächlich um uns, dann ist es natürlich ein Problem.
Aber was sagen denn die demografischen Prognosen zur Entwicklung unserer Spezies? Folgt man den Projektionen der Vereinten Nationen, leben im Jahr 2050 ca. 9,77 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Das bis dahin rasante Wachstum flaut dann aber tatsächlich ab. Mit rund 10,4 Milliarden Menschen werden wir Anfang der 2080er Jahre den Höhepunkt erreichen. Einige von uns werden das vielleicht noch miterleben. Und dann geht's tatsächlich langsam bergab. Am krassesten ist diese Entwicklung voraussichtlich in China, wo heute noch gut 1,4 Milliarden Menschen leben. Bis zum Ende des Jahrhunderts soll sich die Zahl der Chinesinnen und Chinesen auf 600 bis 800 Millionen aber circa halbieren. Ähnlich schaut es in Japan oder Südkorea aus und auch im bis dahin stark überalterten Europa wird die Bevölkerungszahl deutlich zurückgehen. In Italien etwa könnte sich die Zahl der Einwohner halbieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Industrienationen wird Österreich laut Prognosen noch länger wachsen. Bis 2100 soll die Bevölkerung Österreichs auf ca. 10,5 Millionen wachsen. Jetzt sind wir bei gut 9 Millionen. Das passiert dann naturgemäß vor allem wegen der Migration. Ich habe vorhin gesehen, dass es ziemlich starke regionale Unterschiede in Österreich gibt. Wo glaubst du denn, in welchem Bundesland gibt es die höchste und auch die niedrigste Reproduktionsrate oder Fertilitätsrate?
Gute Frage. Keine Ahnung. Aber tendenziell müsste man sagen, oder war es zumindest immer so, dass Zuwanderer dann tendenziell mehr Kinder kriegen. Zuwanderer gehen vor allem in die großen Städte. Insofern müsste Wien eine hohe Rate haben und je ländlicher es wird, eine niedrige Rate. Vor allem ländliche Gegenden, die strukturschwach sind und wo die Leute ohnehin wegziehen. Insofern hätte ich jetzt mal geraten, Wien hoch, beispielsweise Kärnten niedrig.
Soll ich es auflösen?
Bitte.
Es ist eigentlich genau umgekehrt. Ich hab die Zahlen von der Statistik Austria für 2022 gefunden. Demnach ist Wien bei 1,25. Also unter dem Schnitt von 1,31, glaube ich, sind es österreichweit genau. Und Oberösterreich hat da die höchste Rate mit 1,56.
Interessant.
Sind also die reproduktionsfreudigsten Zeitgenossen und Zeitgenössinnen dort vielleicht. Mhm. Aber vielleicht kann man sagen, dass in Wien einfach ein Bildungsbürgertum, das, oder Bildungsbürgertum, vielleicht einfach, ja, eine urbane Schicht, die einfach, wo das viel Kinder kriegen, einfach nicht mehr so on vogue ist, wie das
auch religionsfern macht. Also, da sieht man, das sind sehr viele starke kulturelle Einflüsse da auch. Ja,
wir haben damit jetzt ein paar Punkte genannt. Sag mal, was sind denn die Hauptfaktoren, die zur sinkenden Reproduktionsrate sonst noch beitragen?
Das ist eine gute Frage, weil darüber rätseln auch die Experten und da gibt es viele Annahmen und viele Artikel dazu und viele Thesen. Aus meiner Sicht ist es, glaube ich, vor allem das Thema, also jetzt kann man sagen, natürlich geschichtlich betrachtet, war es die Möglichkeit der leichten, einfachen Empfängnisverhütung, das ist ein Pillenknick, das ist klar. Warum geht es jetzt darüber hinaus und noch weiter zurück? Ein ganz wichtiger Faktor ist, glaube ich, einfach, früher war es so, für jedes Paar, für jede Familie, war Kinderkriegen die typische Altersvorsorge. Und das hieß damals aber auch viele Kinderkriegen, weil die Kindersterblichkeit war damals sehr hoch. Man wusste nicht, wie viele man wirklich durchbringen wird. Und dann hat man gehofft man hat vielleicht 10 Kinder gezeugt, davon sind jetzt Hausnummer 4 gestorben, 6 haben es geschafft. Und dann hat man gehofft, dass von den 6 einer, es ging dann meistens um die Männer, weil nur die konnten einen Beruf ergreifen, dass einer dann wirtschaftlich erfolgreich sein würde und dann die Alten sozusagen erhält und durchfüttert. Und das hat ein staatliches Pensionssystem in modernen Wohlstandsgesellschaften übernommen. Und dann hängt es jetzt nicht mehr davon ab, wie viele Kinder ich selber habe, dann hängt es nur davon ab, dass ich eine Arbeit habe und eben pensionsversichert bin. Aber es ist dann schon, bleibt ja trotzdem eine kollektive Verantwortung, insgesamt genug Kinder zu haben, weil wenn es da zu viele Trittbrettfahrer gibt, die sagen, die anderen sollen Kinder kriegen und dafür sorgen, dass genug eingezahlt wird ins Pensionssystem, ich mach's nicht, irgendwann kippt dann dieses System. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass also nicht mehr dieser unmittelbare, auch einfach wirtschaftliche, egoistische Anreiz da ist. Ich brauche Kinder, um eine Sicherheit fürs Alter zu haben.
Jetzt ist ja grundsätzlich eine niedrige Geburtenrate eher ein Ausdruck von Wohlstand und steigender Bildung, vor allem bei Frauen. Generell kann man sagen, ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
Ja, wenn man das jetzt sich die Entwicklung anschaut, eben zum Beispiel Kindersterblichkeit ist zurückgegangen, wir werden immer älter, Zeichen von Wohlstand, weil wir uns dann ein Gesundheitssystem leisten können, weil es hier großen Fortschritt gibt. Wenn die Frauen nicht mehr so viele Kinder kriegen müssen in der Hoffnung, dass dann eines die Familie dann später erhalten wird, können sie arbeiten gehen. Und dann ist plötzlich das Humankapital nicht nur 50% genutzt, sondern zu zwischen 50 und 100%. Und das alles sorgt natürlich für ein stärkeres Wirtschaftswachstum, für Wohlstand. Solange, bis man nicht unter diese magischen 2 Kinder pro Familie oder Paar rutscht und solange jetzt dieses Defizit oder diese Lücke nicht durch Zuwanderung aufgehalten werden kann. Wenn tatsächlich die Bevölkerung in einem Land oder in einem Wirtschaftsraum schrumpft, dann schaut es schlecht aus, weil dann sind nicht genügend Arbeitskräfte da, um zu produzieren. Es sind nicht genügend Leute da, die die produzierten Produkte konsumieren. Und dann geht es mit der Wirtschaftsleistung, mit dem Wohlstand zurück. Und das steht ja auch da schwirrt ja schon seit vielen Jahren dieser Begriff säkulare Stagnation durch den Raum der Ökonomen. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes. Also, dass die Wachstumsraten sich immer stärker abflachen und dass das ganz einfach daran liegt, dass zu wenig Leute da sind, die produzieren und konsumieren.
Ist die wirtschaftliche Stabilität da auch ein bisschen und damit auch das Wachstum in den Industrieländern, siehst du das unmittelbar gefährdet? Jetzt könnte man sagen, zum Beispiel das System Kapitalismus, das ja einerseits in vielen westlichen Regionen für Wohlstand gesorgt hat über die letzten Jahrzehnte, in einer schrumpfenden Gesellschaft, wird da der Kapitalismus irgendwie an seine Grenzen kommen?
Ich würde gar nicht sagen, dass der Kapitalismus auf eine wachsende Gesellschaft aufbaut, aber auf eine stabile Gesellschaft. Es dürfen nicht weniger werden. Also in jeder Hinsicht ist es von Vorteil, wenn die Zahl der Menschen stabil bleibt. Und dann kann es aber sehr Wohl eben Wachstum geben. Und wenn es jedes Jahr Wachstum gibt, dann ist das exponentiell. Und dann wächst aber einfach der Wohlstand pro Kopf, ohne dass die Zahl der Köpfe unbedingt da jetzt auch mit oder weiter wachsen muss. Ja. Aber ja, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ist natürlich auch das kapitalistische System in Frage gestellt. Jetzt kann man sagen, ja gut, mit dem Wirtschaftswachstum kann es eh nicht mehr ewig so weitergehen, klar, aus ökologischen Gründen, weil die Ressourcen begrenzt sind. Nur ja, Massenarmut und Massenarbeitslosigkeit wollen wir auch nicht und vor allem wollen wir uns auch unser Gesundheitssystem erhalten und weiterhin gesund alt werden. Und da will niemand drauf verzichten. Ja. Und das erfordert eben weiterhin wirtschaftlichen Wohlstand und der erfordert Leute, die da sind, die produzieren und konsumieren in ausreichendem Maße.
Jetzt ist in unseren heutigen gesellschaftspolitischen Debatten der Begriff Migration oft negativ konnotiert. Einige politische Parteien machen damit eher Negativstimmung, versuchen da auch ja, günstige Stimmen zu bekommen. Gleichzeitig hast du auch angesprochen, dass Migration irrsinnig wichtig oder immer wichtiger wird, um die nach unten gehende Zahl der Einheimischen unter Anführungszeichen zumindest zu kompensieren oder das zu versuchen. Welche Rolle wird denn der Migration zukünftig vielleicht noch mehr spielen und generell um unseren Arbeitsmarkt irgendwie am Laufen zu halten?
Für ein hochentwickeltes Land, für ein bestimmtes Land, ja, ist das ganz wichtig, natürlich. Ja. Und das wird auch darüber entscheiden, welche Industriestaaten künftig erfolgreicher sind als andere. Die es schaffen, Menschen und dann natürlich möglichst qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen und wer das nicht schafft. Nur Demografen ist es, die sich die weltweite Entwicklung anschauen, ist es herzlich egal, weil diese Leute, die dann beispielsweise zu uns kommen, fehlen ja ihren Herkunftsländern. Jetzt könnte man sagen, in Afrika ist das wunderbar, weil da sind eh viel zu viele und dann gleicht sich das irgendwie schön aus. Aber bei Osteuropa schaut schon ganz anders aus. Also Osteuropa, wo die Länder auch schon Fertilitätsraten weit unter 2 haben, das ist sehr niedrige Geburtenraten dort. Und wenn dort die Leute wegziehen, um dann bei uns Alte zu pflegen beispielsweise, dann fehlen die dort und dann wird das Problem dort schneller akut. Ja. Und die Demografen schauen halt auch auf längere Zeiträume und in 50, 100 Jahren wird es in Afrika dann eben akut werden. Und damit ist Migration, Zuwanderung natürlich, also in den Zeiträumen, in denen Demografen denken, keine wirkliche Lösung und global ohnehin nicht, weil global ist es ein Nullsummenspiel und wenn insgesamt weniger werden, sind dann irgendwann einmal insgesamt zu wenig.
Okay, aber bis es in Afrika einmal soweit ist, wird es noch länger dauern. Zwar zeigen inzwischen auch da die Geburtenraten nach unten, das wirkt sich aber immer erst etwas zeitverzögert aus. Auf absehbare Zeit sehen wir dort noch eine stark steigende Bevölkerung. Allein in Afrika soll sich die Bevölkerung bis 2050 auf gut 2,5 Milliarden verdoppeln. Aber auch die UN hat ihre Wachstumsprognosen für Afrika zuletzt nach unten korrigiert. Und was heißt das jetzt langfristig für Afrika?
Es ist genau das gleiche Muster wie auf allen anderen Kontinenten. Das heißt, die wirtschaftlich erfolgreichen Ländern, dort geht sie schon stark zurück, da geht sie schon Richtung 2. Und nur die allerärmsten Länder, dort sind es dann noch extrem hoch, da sind es dann bei 6 oder bei 7 Kindern pro Paar oder Frau. Und man merkt aber genauso, wie der Wohlstand zunimmt, geht das zurück, insgesamt geht es zurück. Und damit ist das der Trend, mit dem wir extrapolieren und rechnen müssen.
Jetzt warnen vor allem konservative und auch rechte Parteien immer wieder vor einer Art Überfremdung. Und das sind auch die Parteien, die den Faktor Familie bei uns ganz stark in den Vordergrund bringen in ihren Programmen. Was kann man denn jetzt, wenn man dem folgt, was kann man denn tun? Gibt es da politische Anreize, um vielleicht auch die Geburtenrate in Österreich oder in diesen westlichen Industrienationen wieder anzukurbeln, um nicht nur eben von Migration abhängig zu sein?
Na, die gibt's natürlich und das haben wir ja. Also wir haben ja Kindergeld, wir haben Elterngeld, wir haben Karenzregelungen. Wir schauen, dass wir Kinderbetreuung auf die Beine stellen, damit auch die Frauen möglichst bald wieder arbeiten können. Nur wenn man Demografen fragt oder Bevölkerungsökonomen, die sagen einem dann, aber diese Maßnahmen, die können Entwicklungen abfedern, sie können für kurze Zeit eine Situation stabilisieren, aber sie waren noch in keinem Land und zu keiner Zeit in der Lage, einen Trend langfristig zu drehen. Das geht nicht. Und das geht nicht einmal, wo es ja irgendwie plausibler wäre oder wenn man glaubt, ja, das funktioniert eher, wenn man es auf die harte Tour macht, also wenn man Menschen zu etwas tatsächlich zwingt. Also in der einen Richtung die Ein-Kind-Politik in China beispielsweise, da ist, glaube ich, in unser allen Köpfen so drinnen, ja, da dürfen die Familien halt nur ein Kind oder durften nur ein Kind kriegen und deswegen wurde dort das Bevölkerungswachstum erfolgreich und massiv gestoppt. Das stimmt aber nicht, weil tatsächlich hat sich der Trend dort schon 10 Jahre, bevor das eingeführt wurde, umgedreht. Das heißt, diese Maßnahme hat sich nur auf den Trend schon draufgesetzt. Und in die Gegenrichtung, also wenn jetzt nicht unbedingt Staaten, aber die katholische Kirche zum Beispiel, die in vielen Ländern, auch in Afrika ja sehr einflussreich ist, sagt, ihr dürft nicht keine Empfängnisverhütung machen oder dürft auf keinen Fall abtreiben, auch nicht in dem, was wir so Fristenlösung nennen, in den ersten 3 Monaten. Auch so etwas funktioniert tatsächlich nicht. Bringt aber unendlich viel individuelles Leid auf einzelne Paare, auf einzelne Familien, ohne dass es tatsächlich in der Lage wäre, einen Trend bei der Fertilitätsrate zu stoppen oder umzudrehen.
Aber das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, bisher gibt's keine politischen Programme oder Anreize, die wirklich soll es einmal so weit gewesen sein, dass sich diese Rate stark nach unten entwickelt, dass man da quasi eine Umkehr wieder zustande
bringt. Trotzdem ist es natürlich total wichtig, auch aus demografischen Gründen, weil es macht schon einen Riesenunterschied, dass man eine Rate, die unter 2 ist, trotzdem auf dem Niveau hält, wo sie ist und schaut, dass es nicht stark weiterbröckelt. Das verschafft schon in den nächsten Jahrzehnten Vorteile beim Erhalt des Pensionssystems und so weiter. Nur für Demografen ist das egal, sobald einmal so eine exponentielle Entwicklung nach unten im Gang ist, ist es längerfristig ziemlich egal, ob die Rate jetzt 1,7 oder 1,5 oder 1,3 ist oder 1,0. Ja. Weil spätestens nach 100 Jahren hat sich das auf den gleichen steil nach unten führenden Pfad oder die steil nach unten führende Kurve führt das dann zusammen. Das macht dann kaum einen Unterschied mehr.
Das ist so, wie du eingangs erzählt hast, diese Zinseszinsrechnung, genau. Also wie es das exponentielle Wachstum gibt.
Das ist wurscht, ob ich jetzt mit 1000 angefangen habe oder mit 1005. Ja, es geht einfach exponentiell rauf oder es geht exponentiell rauf.
Du hast ja für deinen eingangs erwähnten Essay auch eine Studie der University of Texas angeschaut. Die haben mehrere Szenarien zur demografischen Entwicklung berechnet. Wo führt uns denn diese niedrige Geburtenrate jetzt langfristig hin? Was ist denn da rausgekommen?
Ja, wenn wir der Einfachheit halber von Österreich ausgehen, von einer Fertilitätsrate von 1,3, wie das aktuell bei uns ist, angenommen, es ist auch ungefähr so im Mittel der Industriestaaten, wenn man jetzt sagt, skandinavische Länder 1,7 und Südkorea 0,8, kann man sagen, ja, so ungefähr dort. Angenommen, die ganze Welt würde sich auf diesen Wert einpendeln, dann wären wir im Jahr 2500 bei nur noch 100 Millionen Menschen auf diesem Planeten. Das ist ungefähr die Bevölkerung des heutigen Vietnam.
Wow, das ist nicht wenig, viel. Jetzt verglichen mit den 8 Milliarden, die wir heute haben.
Genau.
Wie würde eine Welt ausschauen mit nur mehr 100 Millionen Menschen auf der Welt? Jetzt würden wir da, weiß nicht, wie viele 100 Jahre, 1000 Jahre zurückgehen, dass wir wieder auf diesem Level sind.
Ja, so Frühmittelalter.
Kann man sagen, immer, du hast das am Anfang gesagt, für die Welt an sich, für den Planet Erde wäre es wahrscheinlich kein Schaden. Für uns als Spezies wäre das natürlich dann schon, kann mir vorstellen, dass dann auch gewisse Anreize für Technologie oder für Entwicklung nach unten gehen, wenn auch einfach die Zahl der Menschen deutlich nach unten geht.
Ganz, ganz furchtbar wäre das und das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen kontraintuitiv erscheinen oder das wäre auch einem Malthus seltsam vorgekommen, weil früher ist man davon ausgegangen, je mehr Menschen, desto schlechter, weil wir haben dann nicht genug Ressourcen. Damals hieß es vor ein paar 100 Jahren, wir haben dann einfach nicht genug zum Essen für diese vielen Menschen und dann gibt es furchtbare Hungersnöte und das wird ganz schrecklich werden. Tatsächlich war es aber so, dass dieser starke Bevölkerungsanstieg in den letzten 200 Jahren der Grundstock unseres Wohlstands ist, weil es hat tatsächlich dann keine Probleme gegeben, die vielen Menschen zu ernähren, weil durch technologische Entwicklungen das alles gelöst werden konnte. Und mehr Menschen bedeutet mehr Arbeitsteilung, mehr Spezialisierung und natürlich auch mehr Menschen, die kaufen, die konsumieren und damit keinen Teufelskreis, sondern einen Tugendkreis sozusagen nach oben, was Wirtschaftswachstum und Wohlstand betrifft.
Und was man da vielleicht dazu sagen muss, bei diesen Prognosen sind jetzt so Sachen wie Pandemien oder Kriege oder sonstige Schreckensszenarien, Klimawandel, eigentlich nicht mit eingerechnet, oder? Also die könnten ja noch einmal zusätzlich die Bevölkerung deutlich reduzieren.
Genau, ja, und so war es ja früher auch. Also warum ist die Weltbevölkerung über viele, viele tausend Jahre, hat sich die nicht so stark nach oben entwickelt, sondern dümpelte so vor sich hin? Ganz einfach, weil sie erstens die Kindersterblichkeit hoch war und zweitens, weil dann eben Epidemien, Krankheiten dann große Teile der Bevölkerung einfach hinweggerafft haben. Also im Schlimmsten beim Schwarzen Tod, bei der Pest im Spätmittelalter, wo dann plötzlich 2/3 der europäischen Bevölkerung gestorben sind. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, der zum Wachstum und zum Wohlstand dazugehört. Wir haben dann auch eine bessere medizinische Möglichkeiten, so etwas in den Griff zu bekommen, damit solche Epidemien dann eben nicht tödlich sind. Und umgekehrt, wenn man das jetzt sozusagen wieder rückabwickelt, dann haben wir plötzlich nicht mehr das Kapital und auch nicht mehr die klugen Köpfe, um Impfstoffe zu entwickeln und die dann zu produzieren und zu verteilen. Und dann, ja, das ist wie wenn man einen Film rückspult und dann werden die viel weniger Menschen, die dann da sind, sind dann auch viel anfälliger, viel fragiler für alle möglichen negativen Einflüsse von außen, zum Beispiel eben Epidemien, Krankheiten und so weiter.
Karl, abschließende Frage. Der Weg mittelfristig scheint einmal vorgezeichnet, also dass die Weltbevölkerung sich reduzieren wird, einmal in den nächsten paar hundert Jahren wahrscheinlich. Ist es auch vorstellbar, dass es da sich in Wellen weiterentwickeln wird? Also dass das schon, wie wir jetzt drauf und dran sind, unter diese 2-Kinder-Marke drunter zu rutschen, dass wir in absehbarer Zeit da wieder drüber gehen?
Möglich ist alles und Kurven kann man weiterzeichnen, wie man will. Die Demografen können eigentlich vernünftigerweise oder seriöserweise nur davon ausgehen, dass sie Trends fortschreiben. Und diese Trends sind, jetzt kann man sagen, das ist alles erst seit ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten, das stimmt nicht so ganz. Weil, dass die Geburtenraten zurückgehen, das ist in Europa schon seit 200-300 Jahren so. Also das hat mit England und mit Frankreich angefangen. Nur ist das überhaupt nicht aufgefallen. Es war völlig überdeckt dadurch, dass die Kindersterblichkeit viel weniger geworden ist, dass viel mehr kleine Kinder überlebt haben und dadurch mehr Leid geworden sind. Aber tatsächlich der Trend, dass es überhaupt zurückgeht, das ist schon sehr lang so. Ja. Und dass es dann plötzlich unter 2 geht, das ist ja nur für uns so eine theoretische, magische Grenze. Für die Entwicklung selber ist das ein Punkt wie jeder andere. Und es geht in der gleichen Richtung weiter nach unten. Ja. Das heißt, das ist eigentlich die einzige seriöse oder plausible Fortschreibung, die man machen kann. Man kann natürlich sagen, die Menschheit wird das als Problem erkennen und dann werden die Leute einsehen, wir müssen jetzt wieder mehr Kinder kriegen. Aber das ist nun wirklich Glaskugel lesen.
Jetzt habe ich doch noch eine allerletzte abschließende Frage. Und zwar unterhalten wir uns seit vielen Jahren sehr stark über den Klimawandel. Seit ein paar Jahren oder seit ein, zwei Jahren, erst seit sehr kurzer Zeit, kommt jetzt die mögliche Bedrohung durch künstliche Intelligenz dazu. Was passiert, wenn es eine Superintelligenz gibt, die uns vielleicht als Menschheit auslöschen könnte? Da gibt es politisch schon, da passiert viel. Gerade Thema Klimawandel, da werden ganze Wirtschaftskonzepte ziemlich auf den Kopf gestellt. Ist diese, nennen wir es trotzdem Bedrohung, dass die Bevölkerung dermaßen zurückgeht. Ist das schon in den politischen Köpfen drinnen oder glaubst du, werden wir da in den nächsten Jahren vielleicht, dass das erst langsam in das politische Bewusstsein reinsickert, dass wir da in den nächsten Jahren vielleicht eine größere Diskussion in die Richtung erleben werden?
Ja, es könnte sein, also es ist überhaupt kein Thema. Ja, also für die Demografen ja, aber für alle anderen nicht. Ist ja verständlich, es ist nicht wirklich akut. Ja, akut ist vielmehr, dass zu viele arme Menschen in Afrika leben und deswegen dort Hungersnöte ausbrechen immer noch. Also die alten Probleme, wie wir sie kennen. Ja. Oder dass Frauen dort keine Chance haben, einen Beruf zu ergreifen. Ja. Also das sind sozusagen die aktuellen akuten Fragen. Deswegen ist es gut verständlich und man braucht auch gar den Kopf drüber schütteln, bis das nicht als Problem erkannt wird. Ja. Nur das Blöde ist halt, es ist halt so wie beim Klimawandel. Das ist, wenn ein Problem zeitversetzt sich auswirkt. Also wenn das, was wir heute tun, dann Langfristfolgen hat. Und das ist natürlich gerade bei so Dingen wie demografischen Trends, die sehr träge sind und die, wenn sie einmal in die Richtung eingeschlagen haben, sehr schwer zu drehen sind und dann eben diese exponentiellen Effekte haben, dann müsste man oder sollte man sehr wohl vorzeitig darauf schauen, dass man da in die Gegenrichtung arbeitet.
Lieber Karl, ich würde sagen, wir reden in 10 Jahren noch einmal drüber.
Gerne.
Danke dir fürs Gespräch.
Ich danke.
Und von uns war es das für heute. Den angesprochenen Essay vom eben gehörten Karl Gaulhofer und auch die 2 Studien, auf die er sich darin bezieht, die verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Hat Ihnen diese Folge gefallen, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne da und abonnieren Sie am besten gleich unseren Podcast. Dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge. Und wir freuen uns natürlich immer über Kritik und Feedback aller Art. Gerne her damit auf podcast@diepresse.com. Im Namen des gesamten Audioteams der Presse sage ich David Freudenthaler danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich jetzt in meinen Urlaub. Schönen Sommer noch und machen Sie das Beste draus.